So, wir kommen jetzt zum letzten Teil über das Buch der Psalmen. Und wir sehen verschiedene charakteristische Merkmale und Besonderheiten. Aber zuerst möchte ich nochmals zurückkommen auf die Poesie, die wir vor der Pause behandelt hatten im Alten Testament. Ich habe gemerkt, dass gewisse Zuhörer nicht ganz verstanden haben, was ugaritisch ist. Das hat also nichts mit Ungarisch zu tun. Es gibt in Nordsyrien eine Stadt, die man ausgegraben hatte, die eben den Namen Ugarit trägt. Und die Keilschrifttafeln, die man dort entdeckt hat, enthielten eine Schrift, die man bisher noch nicht kannte. Es ist ein alphabetisches Keilschrift-Alphabet, das dort verwendet wurde. Auch die Sprache war völlig neu, kannte man noch nicht. Ugaritisch, aber man hat die Sprache aufschlüsseln können, dank der verwandten Sprachen Hebräisch, Arabisch, Akkadisch und so weiter. Und darum hat man die ganze Literatur schließlich übersetzen können. Also das zum Ugaritischen. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel geben, wie hebräische Poesie klingt, und lese vor Psalm 1. Und man achte also auf die Anzahl der Betonungen und auch die Taktwechsel. Dann kann ich das auf Deutsch mitlesen. Ashrei ha'ish, asher lo halach ba'atzat rasha'im, uve derech hata'im lo amad, uve moshav letzim lo yashav, ki im betorat Adonai chefzo, uve torato yehge yomam valaila. Vehaya ke'etz shatul al palgei mayim. Asher piryo niten be'ito. Ve'alehu lo yifol. Ve'chol asher yase yatzliach. Lo chen harashayim. Ki im kamotz. Asher titfenu ruach. Al ken lo yakumu rasha'im b'mishpat. V'chata'im ba'adat tzadikim. Ki yodea Adonai derech tzadikim. V'derech rasha'im toved. So etwas klingt das mit neuhebräischem Akzent. Und was zu sagen ist, selbst wenn man die Sprache nicht versteht, merkt man, dass hier Sprache vorliegt. Und zwar an der ganzen Intonation, dem, man sagt in der Sprachwissenschaft Prosodie, umfasst also Akzent, Betonung, Verlauf der Betonung, merkt man, es ist Sprache. Und vielleicht stellt man auch fest, das klingt ganz anders als sogenanntes Zungenreden. Das sind unverständliche Silben und die sind normalerweise auch nicht prosodisch geordnet. Aber das ist Sprache des Heiligen Geistes und wir merken tatsächlich, das ist Sprache und in sich strukturiert, selbst wenn man die Wörter gar nicht verstanden hat. Merkt man, da spricht jemand, das ist ein Gegensatz, ja, wenn ich sage, Ki yodea Adonai derech tzadikim, vederech rasha'im toved. Denn der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der Weg der Gesetzlosen wird vergehen. Gut, also das nur so als Nebenbemerkung. Wir haben natürlich auch Wortspiele mit in der Poesie und so weiter. Das kommt natürlich in der Übersetzung nicht rüber. Aber wie gesagt, der Hauptaspekt der Poesie kommt auch in der Übersetzung rüber. Und darum ist es so wichtig, dass man diese Grundgedanken, wie ich sie vorgestellt hat, kennt und lernt bewusst so die Psalmen zu lesen. Und plötzlich versteht man wirklich den Text besser. Die Psalmen drücken auf einzigartige Weise die Gefühle und Empfindungen der Erlösten zu allen Zeiten der Heilsgeschichte aus. Gerade deshalb spricht dieses Bibelbuch die Gläubigen im Allgemeinen so direkt an. Sie sprechen einem förmlich aus dem Herzen. Und wer hat das nicht erlebt in verschiedenen Zeiten des Lebens, wie ganz bestimmte Psalmen so richtig auf die Situation zugeschnitten waren. Dass so richtig das ausdrückte, was man vor Gott ausschütten und loswerden wollte. Das ist das Großartige. Und auch hier haben wir wieder eine Besonderheit der hebräischen Sprache. Das hebräische Verbalsystem ist etwas ganz Geheimnisvolles. Und erst in den vergangenen Jahren hat man hier einen Durchbruch erreicht in der Sprachwissenschaft, um das so etwas zu systematisieren. Aber natürlich, auch früher hat man das immer verstanden. Aber so systematisch das darzustellen, das ist erst so in den vergangenen Jahren gelungen. Übrigens ist Benedikt Peters an seine Doktorarbeit über das Verbalsystem und, was ich gesehen habe, bringt er es wirklich noch auf den vorletzten Punkt, wenn nicht den letzten sogar. Also ganz toll, was er da am Erarbeiten ist. Nun, etwas ganz Wichtiges im althebräischen Verbalsystem, drücken die Verben in erster Linie nicht Zeiten aus, sondern Aktionen. Zum Beispiel die Grundform, die man lernt im Hebräischen, katal, lernt man, je nachdem, das ist perfekt, das ist sehr verwirrlich. Katal bedeutet einfach eine Handlung als Punkt gesehen, als Aktion, ja? Und dann gibt es den Gegensatz dazu, yiktol, und das bedeutet eine Handlung in ihrem Verlauf. Oder eine Handlung, die gewohnheitsmäßig getan wird, immer wieder getan wird. Das sind so die beiden Gegensatzpaare. Und dann erst in sekundärer, also in zweiter Linie, kann dann katal auch eine Vergangenheit ausdrücken und yiktol eine Zukunft. Aber man kann auch Stellen finden, wo katal eine Zukunft ausdrückt und yiktol eine Vergangenheit. Also das Grundprinzip, also man muss sich nicht verwirren, durch den Zusammenhang werden die Dinge geklärt. Ja, auf Chinesisch. Auf Chinesisch gibt es ja überhaupt keine Verbformen. Das Verb ist dort ein starrer Block. Also nicht mal verschiedene Personen. Ich bin, du bist, er ist. Auch keine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und trotzdem versteht man sich im Chinesischen. Nicht deswegen, dass es mit dem Westen so viele Missverständnisse gibt. Also, da drückt man eben durch andere Wörter den Zusammenhang aus, und man weiß, es ist Gegenwart, es ist Vergangenheit. Mit jeder Sprache kann man alles ausdrücken, aber die Mittel sind verschieden. Und nun, im Hebräischen ist das Grundprinzip ist nicht ein Zeitsystem, obwohl man das auch kann, die verschiedenen Zeiten ausdrücken, aber das Grundsystem ist die Aktion, die Handlung wird gesehen als Punkt oder als Linie. Und nun hat das Folgen für die Psalmen. Da fragt man sich, ja, wie soll man jetzt übersetzen? Ashrei ha'ish asher lo halach. Ja, halach, das wäre also, würde ja jemand sagen, das ist Vergangenheitsform. Glückselig der Mann, der nicht wandelte im Rate der Gottlosen. Da kommt ein anderer und sagt, nein, das ist eben kein Zeitsystem. Das musst du zeitlos ausdrücken. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und das ist auch die gute Überlegung. Es geht nun nicht darum, um das Beispiel von jemandem in der Vergangenheit, sondern es geht einfach zeitlos, allgemein gültig, glückselig, von Gott gesegnet, von Gott umgeben ist der Mann, der nicht, im Allgemeinen nicht nach den Überlegungen der Gottlosen, nach dem Zeitgeist dieser Welt sein Leben führt. Und das ist gültig für die Zeit eines Davids, das ist gültig für die Zeit der Apostel, das ist gültig für unsere Zeit und wird auch in der Zukunft Gültigkeit haben. Und das ist so ein wunderbarer Aspekt, dass man also oft, wo man liest jetzt eine Vergangenheitsform, könnte das geradezu eine Gegenwartsform sein, die dann nicht einfach die Gegenwart meint, sondern das zeitlos Gültige. Für alle Zeiten. Und darum sind die Psalmen eben eine solche Kraftquelle der Erlösten, weil sie zu allen Zeiten ihre Gültigkeit hatten, zu allen Zeiten die Gefühle der Erlösten in den Nöten des Lebens zum Ausdruck bringen. Man kann die Psalmen angehen auf verschiedene Arten, auf verschiedenen Ebenen. Das ist Punkt 2 auf dem Blatt. Historische Aspekte. Schauen wir mal den Titel an von Psalm 3. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Es war eine schlimme Zeit im Leben Davids. Ein Sohn rebellierte gegen ihn und stürzte ihn vom Thron. Und in dieser Zeit des familiären und des staatlichen Umsturzes, in diesem Chaos, betet David: Herr, wie viele sind meine Bedränger? Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Nun, wir können das also ganz klar einordnen. Dieser Psalm ist entstanden in dieser chaotischen Situation, tragischen Situation im Leben des Königs David. Aber die Psalmen haben ihre Anwendung vollkommen für uns heute. Dieser Psalm beschränkt sich nicht auf die Not Davids. Und das können wir ableiten aus Hebräer 13, Vers 6. Dort lesen wir, ich lese ab Vers 5, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. So dass wir kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Wir haben hier zwei Zitate aus dem Alten Testament. Zuerst aus Josua 1, Vers 5. Ein Versprechen Gottes an Josua. Und dann ein Vers aus Psalm 118, nämlich Vers 6. Der Herr ist mein Helfer. Nun wird hier im Hebräerbrief die Zusage an Josua mit aller Selbstverständlichkeit auf uns Gläubige übertragen. Da könnte jemand sagen, ja, halt, dieser Vers gilt nicht für dich. Das ist an Josua gerichtet. Das gilt für die Zeit Josuas. Nein, das hat für Josua gegolten, aber Gott hat es ihm gesagt, weil die Heilige Schrift eben eine Ermutigung ist für die Gläubigen aller Zeiten. Und darum darf ich diese Zusage ganz persönlich für mich nehmen und Gottes Wort an mich hören. Und das gleich mit dem Psalm 118. Kann man nicht sagen, das ist für die historische Situation damals. Nein, Hebräer 13 mit aller Selbstverständlichkeit wird gesagt, schaut, in finanziellen Belangen dürfen wir voll auf Gott vertrauen. Er hat diese Zusage gegeben, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Und so wird deutlich, wie also wir nie stehen bleiben dürfen beim geschichtlichen Aspekt, der ist ganz wichtig. Das zeigt uns, das Wort Gottes ist in der Realität dieser Welt verwurzelt, aber die Bedeutung ist nicht beschränkt darauf, sondern wir dürfen Gottes Wort auf uns anwenden. Und darum heißt es in Römer 15, Vers 4, im Blick auf die ganze Heilige Schrift, dort im speziell bezüglich des Alten Testaments, denn alles, was zuvor geschrieben ist, und das wird gesagt nach einem Psalmzitat, ja? Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also es ist wirklich für uns geschrieben und die Psalmen sollen uns ganz direkt ansprechen. Aber nebst dieser Anwendung für heute gilt auch die Prophetie, denn wir haben bereits eingangs aus Lukas 24, 44 gelesen, wo der Herr Jesus zeigte, was sich alles erfüllen musste in Bezug auf seine Person, in den Psalmen. Also sind die Psalmen Prophetie, Prophetie auf den verheißenen Messias hin. Die Psalmen sind also nicht nur einfach die Antwort der Seelen der Erlösten auf Gottes Reden, sondern sie sind inspirierte Gedichte, die prophetische Bedeutung haben im Blick auf die Zukunft. Die Psalmen behandeln Höhen und Tiefen, die Konflikte, aber auch die Triumphe des Gläubigen. Und darum endet dann Psalm 150 eben nicht mit dem Konflikt, sondern mit dem endgültigen Triumph Gottes in Christus. Darum dieser wunderbare, nicht zu überbietende Triumph von Psalm 150. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Stärke, lobet ihn wegen seiner Machttaten, lobet ihn nach der Fülle seiner Größe, lobet ihn mit Schofarschall, das ist Tierhornschall, lobet ihn mit Harfe und Laute, lobet ihn mit Tamburin und Reigen, lobet ihn mit Saitenspiel und Schalmei, lobet ihn mit klingenden Zimbeln, lobet ihn mit schallenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, lobet den Herrn. Es geht durch Konflikte und Dunkelheit, aber es endet in dem Triumph des Herrn Jesus. Er wird das letzte Wort sprechen. Das war auch die Hoffnung eines Hiob. Der sagte in Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Plötzlich kommt er aus einer tiefen Depression heraus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird das Wort sprechen über diese Erde. Und so, Punkt 4, erhielten die Psalmen den Glauben der verfolgten und geprüften Gläubigen durch die Jahrtausende hindurch aufrecht. Das ist schon etwas Wunderbares, wenn man sich beim Lesen der Psalmen so verbunden fühlt mit Gläubigen durch drei Jahrtausende hindurch. Mit den Gläubigen der Gemeinde, aber auch mit den Gläubigen im Alten Testament. Denn das, was Gläubige vor 2500 Jahren oder 2600 Jahren in der babylonischen Gefangenschaft ermutigt und gestärkt hat, dasselbe Wort stärkt uns in unseren ganz persönlichen Problemen und Tumulten von Familie, Verwandtschaft, Arbeitsplatz und so weiter. Ein Thema, das sich hindurchzieht durch die Psalmen, ist der Gerechte und der Gesetzlose. Das haben wir schon in Psalm 1 gefunden, der endet, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gesetzlosen Weg wird vergehen. Der Rascha, der Gesetzlose, das ist nicht der Mensch, der Gott nicht kennt, sondern der Mensch, der von Gott weiß und von seinem Wort und es bewusst ablehnt. Dieser Mensch wird gezeigt, und der Gerechte, das ist nicht der, der einfach so gut lebt, weil er so gut ist, sondern es ist der, der durch Glauben gerechtfertigt worden ist. Denn die Rechtfertigung durch Glauben finden wir bereits im Alten Testament. Schon ausdrücklich bei Abraham. Nun, diese beiden Linien werden im Neuen Testament weitergeführt. In 1. Johannes 3, Vers 10 sagt der greise Apostel, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Also Johannes teilt hier durch den Geist Gottes die Menschheit ein in zwei Gruppen. Die Kinder Gottes, die Kinder des Teufels. Die Gerechten, die durch Glauben Gerechten und die Gesetzlosen. 2. Korinther 6, Vers 14 ermahnt Paulus, dass Gläubige und Ungläubige nicht ein ungleiches Joch eingehen soll. Finsternis und Licht hat keine Gemeinschaft und Christus hat keinen Zusammenhang mit Satan, der dort Belial genannt wird. In Epheser 5, 8 wird gesagt, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber durch die Bekehrung Licht in dem Herrn. Also aus dem Gesetzlosen kann durch Umkehr ein Gerechter werden. In den Psalmen finden wir ganz besonders die Gefühlsseite des Glaubens. Der Glaube hat mit allen Aspekten des Menschen zu tun. Er hat zu tun mit seinem Verstand, von dem er lernen muss, der Gläubige, den Verstand unter die Autorität Gottes zu stellen. Aber wir lesen in Epheser 4, dass der Verstand der Heiden verfinstert ist. Aber durch die Bekehrung wird der Verstand erleuchtet. Aber auch die Gefühlswelt ist eigentlich durch die Sünde verdorben und wird durch die Bekehrung erleuchtet. Und die Gefühlsseite ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des Glaubens. Die Freude im Glauben oder das Empfinden der Geborgenheit in dem Herrn Jesus Christus. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und das kommt in den Psalmen eben so eindrücklich zum Ausdruck, die Gefühlsseite des Glaubens. Wenn uns die Dinge Gottes nicht wirklich gefühlsmäßig eben ergreifen, dann haben wir sie gar nicht verstanden. Das ist so schön zu sehen bei Apollos. In Apostelgeschichte 18 wird von ihm gesagt, das war ein inbrünstiger Mann. Er lehrte die Dinge von Jesus sorgfältig und er war inbrünstig im Geist. Also er hat verstandesmäßig die Dinge sehr verständlich, klar, strukturiert vorgetragen, aber das Ganze hat ihn ergriffen. Er brannte im Geist. Also das, was wir oft meinen, es seien Gegensätze, Verstand und Gefühl, das ist im Glauben vereinigt. Und bei einem Apollos sehen wir das sehr, sehr schön. In der Musik sehen wir das übrigens bei Bach vollendet. Die Musik ist so konstruiert, dass sie verstandesmäßig einen unwahrscheinlich anspricht. Und wenn man gelernt hat, auch die Struktur zu hören, das bringt einen förmlich zum bewussten Mitgehen und Verfolgen, aktiven Hören, aber es wäre gar keine Musik, wenn die Gefühlsseite nicht da wäre. Die Musik von Bach ergreift einem gefühlsmäßig, bringt nicht gemacht, um in die Ekstase zu kommen, aber die gefühlsmäßige Seite und die verstandesmäßige Seite ist dort so vollendet zusammengeführt, wie kaum bei einem Komponisten. Aber er war natürlich ganz stark durch das Evangelium, wie es in der Reformation wiederentdeckt wurde, geprägt. Und das ist eigentlich evangelische, also evangeliumsverpflichtete Musik. Das nur so nebenbei. Also, die Gefühlsseite des Glaubens, das Echo, das die Stimme Gottes im Herzen des Menschen weckt. Das finden wir in den Psalmen. Ganz wichtig, in den Psalmen finden wir den Shear Israel. Das ist der Überrest Israels. Wenn wir den nicht kennen, dann haben wir etwas ganz Wichtiges in der Bibel noch nicht entdeckt. Ich will kurz lesen aus Jesaja 10. Gott spricht, dass in der Endzeit er in Israel eine Erweckung bewirken wird. Und in Jesaja heißt es, wenn auch die Israeliten wären wie so zahlreich wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird schließlich gerettet werden. Aber dieser Überrest spielt in der Prophetie eine riesige Rolle. Da können wir Kapitel um Kapitel lesen in den Propheten, die handeln von diesem Überrest aus Israel, der, um nun vom Neuen Testament auszugehen, nach der Entrückung der Gemeinde zur Bekehrung kommen wird. Zuerst 144.000 und dann in der großen Drangsal ein Drittel der Bevölkerung in Israel, während die anderen zwei Drittel ausgelöscht werden. Sacharja 13, Vers 8. Und dann kommt der Messias. Und dieser gläubige Überrest wird so eindringlich beschrieben in der Prophetie, Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tage. Da wird der Überrest Israels, hebräische Ar Yisrael, und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt ein Heerfluten Gerechtigkeit. Nun, dieser Überrest ist so eindrücklich, der wird also durch die große Drangsal hindurchgehen, die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte. Und die Gefühle und Empfindungen, die diese Israeliten erleben werden in der großen Drangsal, die finden wir über große Strecken in dem Buch der Psalmen ausgedrückt. Also der Zusammenhang mit der Prophetie ist ganz eindrücklich. Und ich möchte noch lesen Jesaja 37, Vers 31. Und das Entronnene vom Hause Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Also in der Endzeit sollte eine Erweckung geschehen, nicht im Ausland. Die Juden sollten zurückkehren. Das, was seit 122 Jahren geschieht. Und diese Entrückung, diese Erweckung wird ausgehen von Jerusalem, und zwar vom Berg Zion. Das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Also der musste auch noch in jüdische Hand kommen, seit 1967. Und von dort aus, von Ost-Jerusalem, dem Kern Jerusalem, wird nach der Entrückung der Gemeinde die Erweckung ausgehen. Und nun sehen wir also in den Psalmen die tiefsten Ängste, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Der Herr Jesus sagt nämlich in Matthäus 24, diese Zeit wird so schrecklich sein, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt, noch je sein wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden von Gott, nämlich auf 1260 Tage, würde kein Fleisch gerettet werden. Nicht keine Seele, kein Fleisch. Niemand würde überleben. Die Menschheit kommt an den Rand der Selbstvernichtung. Nun sehen wir in den Psalmen ganz speziell Menschen, die ihre Gefühle ausdrücken in der schwersten Zeit der Menschheitsgeschichte. Und das macht sie umso eindrücklicher für uns, denn wir können immer noch sagen, wenn es uns ganz schlecht geht, denen wird es noch schlechter gehen. Und die werden die gleichen Worte beten und betend lesen, wie wir das tun. Und trotzdem werden sie diese Hoffnung behalten, in der größten Not, dem Gerechten geht Licht auf in der Finsternis. Psalm 112. Das war ja auch das wunderbare Motto der Hugenotten in dieser schweren Zeit, nachdem sie das Evangelium entdeckt hatten, verfolgt wurden, weil sie daran festhielten in Frankreich. Und die Hugenotten haben sich immer einander gesagt, Post tenebras lux, nach der Finsternis das Licht. Aber das sind alles Wahrheiten aus den Psalmen. Nun, der Shear Israel, dieser Überrest, wird erwachen in der Zeit des Antichrists. Er wird hindurchgehen durch die große Drangsal und am Schluss gelangt er ins messianische Königreich. Also wirklich aus der größten Not in die größte Freude. Aus dem totalen Chaos in die totale Ordnung. in die Ordnung Gottes hinein. Und ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen, aber das erste Buch der Psalmen beschreibt besonders den Überrest im Land Israel. Und die wissen genau, nach Matthäus 24, Vers 13, wenn sie das Götzenbild von dem Antichristen aufgestellt an heiligem Ort auf dem Tempelplatz sehen, dann müssen sie fliehen auf die Berge und gehen dann ins Ausland. Und über diese Flucht der 144.000 ins Ausland nach Jordanien, wo Gott sie dann durchbringen wird, in der Wüste, da spricht besonders das zweite Buch der Psalmen. Wir können das Ganze mal kurz sehen in Psalm 42. Da finden wir den Überrest, also auf der Flucht. Vers 2. Wie der Hirsch lechzt nach Wasserbächen. Also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott und nach deinem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich gedenken und in mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen wallte zum Haus Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Da erinnern sich diese Juden, die bereits geflüchtet sind, auf die Berge, nach Matthäus 24, ins Ausland, sie erinnern sich an die schöne Zeit, dass der als sie noch im dritten Tempel Gottesdienst gefeiert haben. Ja, der dritte Tempel soll ja gebaut werden in Jerusalem. Und da wird Gottesdienst gefeiert werden, da wird geopfert werden. Aber, Matthäus 24, Vers 13, sobald der Antichrist den Tempel entweihen wird durch das Götzenbild, das spricht, Offenbarung 13, dann werden sie fliehen müssen. Und dann denken sie zurück, die schöne Zeit im dritten Tempel. Da gingen wir mit der feiernden Volksmenge hinauf nach Zion, nach Jerusalem. Und jetzt, wo sind sie? Vers 6 bzw. 7. Mein Gott, es beugt sich nieder in mir meine Seele. Darum gedenke ich deiner aus dem Lande des Jordan und des Hermon vom Berge Mizhar. Sie sind geflüchtet auf die Berge Israels. Ins Hermongebirge hinauf, auf die Berge des Westjordanlandes, um dann eben nach Jordanien zu gehen. Prophetisch. Und dann Psalm 43, das ist die Fortsetzung. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen eine lieblose Nation von dem Manne des Truges und des Unheils. Und des Unrechts, errette mich. Israel wird sich spalten in die Gottlosen, die dem Antichrist folgen, und denen, die sich bekehren werden. Und so sagen sie, schaffe mir Recht gegen eine lieblose Nation. Denn der Antichrist und die Gottlosen werden die Bekehrten verfolgen. Gott soll Recht schaffen von dem Mann des Trugs, das ist der Antichrist. Und dann heißt es Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. Sie wissen, wir werden wieder zurückkehren ins Land. Wir werden wieder zum dritten Tempel zurückkommen. Aber Herr, schick dein Licht, dass sie uns zurückführen aus dieser Verbannung wieder ins Land. Und so findet man im zweiten Buch also ganz besonders den Überrest auf der Flucht und im Exil während der großen Drangsal. Im dritten Buch liegt die Betonung auf Israel als Ganzen, auf dem zwölfstämmigen Volk. Im vierten Buch liegt die Betonung auf den Nationen aus aller Welt. Und darum wird immer wieder gesagt, der Herr regiert über die ganze Erde. Er ist König über die ganze Erde. Also der Fokus ist nicht mehr nur auf dem Überrest Israels, sondern auf die ganze Welt und auch auf die Heidenvölker, die schließlich unter Gottes Herrschaft kommen werden. Und das letzte Buch berichtet von Gottes Heilswegen vom Anfang an bis ins tausendjährige messianische Königreich. Das fünfte Buch gibt also so einen Überblick über die Wege Gottes bis zur Vollendung. Und Das entspricht ganz dem fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose enthält ja, besteht aus 8 Reden, die Mose am Ende der Wüstenwanderung gehalten hat. Im Rückblick auf die Treue Gottes durch all die 40 Jahre hindurch, bis sie dann zum Ziel gebracht wurden. Nun, in den Psalmen finden wir nebst dem Überrest Israels den Messias. Seine Leiden und seine Herrlichkeit in der Zukunft wird beschrieben. Das erste Kommen, der leidende Messias, Psalm 22, Psalm 69 und so weiter und so fort. Aber seine Herrlichkeit als König in der Zukunft, Psalm 2, Psalm 45, Psalm 110 und so weiter und so fort. Psalm 72 haben wir auch davon gesprochen. Und nun etwas ganz Wichtiges. Vom Neuen Testament bekommen wir Hinweise, dieser und dieser Psalm bezieht sich auf Jesus Christus. Und dann wissen wir genau, da spricht Christus. Aber wenn man dann ein bisschen liest, Verse vorher, haben wir den Eindruck, das kann aber nicht Christus sein, der hier spricht. Das sind zwar Gläubige, aber es ist nicht der Messias. Und in der Mehrzahl auch. Nun, es ist, die Psalmen sind also so, dass wir in einem Psalm hören wir den Überrest Israels und plötzlich aus gewissen Versen den Messias. Und dann wieder den Überrest Israels. Der Messias macht sich mit den Gläubigen aus Israel eins. Und das müssen wir in Verbindung sehen mit der Taufe des Herrn Jesus am Jordan. In Matthäus 3, da wurden ja alle Juden, die Reue hatten über ihre Schuld, wurden von Johannes dem Täufer getauft. Und dann plötzlich kam einer, auch dort in die Wüste, ganz in der Nähe von Qumran, zum Jordan. Dann sagt Johannes, ich kann dich nicht taufen. Ich müsste von dir getauft werden. Und dieser Mann sagt, lass es so, muss alle Gerechtigkeit erfüllen. Wurde getauft, hat keine einzige Sünde bekannt. Wurde getauft. Dann hätten alle Leute denken können, aha, das ist auch ein Sünder, wie all diese, die da Buße getan haben. Dann kommt aber eine Bat Kol aus dem Himmel. So nennt man im Judentum eine plötzliche Stimme aus dem Himmel. Gott spricht akustisch wahrnehmbar, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Damit ja niemand denkt, er hat sich getauft mit der gleichen Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, als hätte er etwas mit Sünde zu tun. Aber er macht sich durch seine Taufe, identifiziert er sich mit all den Sündern, die umgekehrt sind. Und das finden wir so schön dargestellt in den Psalmen. Der Messias vereinigt sich förmlich im Gebet, in der Not und im Jubel mit den Gläubigen aus Israel. Und im weitesten Sinn mit den Gläubigen aus allen Zeiten. Mit denen macht er sich eins, vereinigt er sich. Wir finden in den Psalmen Lob und Anbetung, zum Beispiel Psalm 150. Wir finden inbrünstige Bitten, Psalm 13. Flehen, Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Demütigung, Bußgebete in Psalm 51 ist David völlig zerbrochen wegen der Sünde des Ehebruchs. Solange die Sünde des Ehebruchs nicht geordnet war, war David, seine Gemeinschaft mit Gott war gebrochen. Aber mit dieser tiefen Reue und Umkehr, die im Psalm 51 ausgedrückt wird, kommt ein Ehebrecher zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Jubel. Psalm 66 ruft förmlich zum Jubel, zur tiefsten Freude des Glaubens auf. Jauchzet Gott, ganze Erde, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Wir finden weiter Belehrungen. Psalm 32, Vers 9. Dort finden wir Gottes Belehrung an einen Erlösten, der umgekehrt ist. Und ich lese dort, Gott spricht, ich will dich unterweisen, und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel, ihrem Schmuck, musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Gott möchte also nicht so uns behandeln wie ein Ross oder ein Maultier, ein störrisches Maultier, sondern möchte uns unterweisen, aber mit seinen Augen. Und das geht ja nur, wenn wir in Augenkontakt sind mit Gott. Ja? Gehorsame Kinder kann man mit Augen leiten. Kann man also Blicke, Liebe, klare Blicke können kommunizieren und das funktioniert. Aber da müssen die Kinder Augenkontakt haben. Und wenn dieser Kontakt nicht da ist, kann man nicht mit den Augen leiten. Dann muss man eben Zaum und Zügel nehmen oder sie mal da an den Latzhosen packen. Aber Gott möchte uns nicht so leiten, sondern mit den Augen und unsere Augen auf ihn gerichtet. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also da haben wir Unterweisung in den Psalmen. Sehen wir diese Bandbreite, die wir in den Psalmen finden. Wir finden auch Nachsinn. Psalm 73, ein Gläubiger denkt über das Leben nach. Ist aufgewühlt über die Dinge, die er sieht. Und er sagt, beinahe wäre ich dabei zu Fall gekommen. Ich habe gesehen, die Gottlosen, wie es ihnen gut geht. Und da gibt es Gerechte, die wirklich treu sein wollen. Und denen geht es so mies und schlecht. Bis er dann in die Heiligtümer Gottes hinein ging. Und dort wurde ihm plötzlich klar, was das Ende der Gottlosen einmal sein wird. Und das hat ihn dann zur Ruhe gebracht. Also Nachsinnen, Nachdenken. Wir finden Geschichte, Psalm 105, rekapituliert die Heilsgeschichte mit Israel in poetischer Form. Wir finden Prophetie, Psalm 22, das bezieht sich ganz klar Vers für Vers auf den gekreuzigten Christus. Es ist interessant, wenn man mit Juden spricht, über Psalm 22, Juden, die das wirklich kennen, kann man die Antwort, kann man das erleben, dass man fragt, wer hat Psalm 22 geschrieben? Voll stolz. Melech David, unser König, David. Von wem spricht dieser Psalm? Wir wissen es nicht. Ja. Obwohl, ich weiß, einen rabbinischen Kommentar aus dem Mittelalter, Besikta Rabbati, dort wird Psalm 22 auf den Messias bezogen, der für die Sünden der Menschheit leidet und stirbt. Interessant, ja? Muss man dann rausholen, diese Munition. Es gibt Psalmen, von denen wir wissen, dass sie Wochentagspsalmen im Tempel waren. Immer am Sonntag wurde durch den levitischen Chor im Tempel Psalm 24 gesungen. Am Montag Psalm 48, Dienstag Psalm 82, Mittwoch Psalm 94, Donnerstag Psalm 81, Freitag Psalm 93, Samstag am Sabbat Psalm 92, steht auch in der Überschrift für den Tag des Sabbats. Diese Hinweise findet man übrigens in der Septuaginta. Von den meisten wird das dort verzeichnet, für welchen Tag sie sind. Und noch was, im Talmud wird auch gesagt, dass man diese Psalmen an diesen Wochentagen in Verbindung mit dem Opfer im Tempel gesungen hat. Und in den jüdischen Gebetsbüchern noch heute, nimmt man so einen Situr, ein Gebetsbuch, findet man die Tagespsalmen, Sonntag, Psalm 24, Montag und so weiter. Also von diesen Psalmen wissen wir genau, wie sie im Tempel eingesetzt worden sind. Interessant wäre, aber das wäre ein ganzes Nachmittagsthema, reicht nicht mehr in 6 Minuten, die Beziehung zu den Wochentagen der Leidenswoche des Herrn Jesus, vom Palmsonntag bis Auferstehung. Ich habe das in meinem Buch, Der Messias im Tempel, habe ich das ausführlich dargestellt, wie jeder Tagespsalm genau inhaltlich mit dem übereinstimmt, was in der Passionswoche in den Evangelien geschieht. Das ist also absolut frappant. Am Palmsonntag Ja, da. Sagen Sie, ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und da kommt der Herr Jesus vom Ölberg auf dem Esel und reitet nach Jerusalem ein. Von der Volksmenge als König Messias begrüßt. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jahwe, also der Herr, mächtig im Kampf und so weiter. Und so geht das durch die ganze Passionswoche hindurch, bis dann wieder zum nächsten Sonntag, das war der Auferstehungstag, wo der Herr Jesus durch die verschlossene Grabestüre hinaus als Sieger aufersteht. Ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter! Und dann am gleichen Tag, die Jünger sind ängstlich beieinander, die Türen verschlossen aus Furcht vor den führenden Juden. Und dann plötzlich zieht ein der König der Herrlichkeit in ihre Mitte und sagt, Shalom Alechem, Friede euch. Er zeigt den Jüngern seine Hände und seine Seiten und sie freuen sich. Ja, so ist das. Und wir könnten noch weitergehen bis zum Pfingsttag. Der war ja dann 50 Tage später, also wieder ein Sonntag. Und da zieht der Heilige Geist in die Herzen der Erlösten ein. Der Herr kommt gewissermaßen durch den Heiligen Geist zu ihnen zurück und zieht in die Herzen ein. Also ganz, ganz wunderbar. Aber ich wollte das auch gar nicht behandeln hier. Also wegen den 6 Minuten, das war kein Versehen. Nur als Andeutung. Den ganzen Nachmittag soll er die Freude am Psalmenlesen fördern. Das ist das Ziel, dass es uns dann so geht wie Spurgeon. Der hat ja 4 dicke Bände über alle Psalmen geschrieben. Die Schatzkammer Davids. Dieser große Evangelist in England im 19. Jahrhundert, er hat 20 Jahre daran gearbeitet. Und dann, den Kommentar kann man also auf Deutsch kaufen, ganz preisgünstig, bei CLV. Also ich kriege keine Tantiemen. Und das ist so schön in der Einleitung, wie man da Spurgeon hört, wie er sagt, nun, nach 20 Jahren Arbeit an den Psalmen, muss ich quasi meine Feder weglegen mit wehmütigem Herzen. Denn wie wunderbar war diese Zeit der Gemeinschaft mit dem Herrn, wo ich mich so im Lob der Erlösten vereinen konnte. Das hat also sein Leben förmlich geprägt, dieses Psalmenstudium. Ja, dann finden wir eine besondere Gruppe, die sogenannten Hallel-Psalmen. Das ist die Gruppe von Psalm 113 bis 118. Die werden auch heute noch im Judentum gelesen in Verbindung mit dem Passamal. Und wenn es nun in Matthäus 26, 30 heißt, am Schluss des letzten Passas, das der Herr mit den Jüngern gegessen hatte, wo er das Abendmahl eingesetzt hatte, sangen sie noch ein Loblied. Hebräisch Hymnos. Und Hymnos ist genau der Ausdruck, den man im Hebräischen übernommen hatte damals, um zu bezeichnen diese Psalmen. 113 bis 118. Da waren sie bei Psalm 118 angelangt und dann gingen sie weiter im Garten Gethsemane. Und die weiteren Ereignisse, wir kennen sie. Was heißt es im Psalm 118? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Der verworfene Messias, der dann einen neuen Tempel, die Gemeinde, schafft. Ja, und dann haben wir übrigens in diesen Hallel-Psalmen auch noch Psalm 116. Dort heißt es, den Becher der Rettungen nehme ich. Und wenn man weiß, dass diese Psalmen, dass der Herr diese Psalmen gesungen hat mit den Jüngern an diesem Abend in Verbindung mit der Einsetzung des Abendmahls und des Abendmahlkelches, bekommt das ganz besondere, ergreifende Bedeutung. Die Hallel-Psalmen waren auch überhaupt für die Passawoche wichtig und dann auch für das Lauchhüttenfest im Tempel. Dann gibt es eine andere Gruppe, die Lieder der Hinaufzüge. Das bedeutet Stufenlieder. Psalmen 120 bis 134 haben diesen Titel. Diese Psalmen wurden anlässlich der Reisen nach Jerusalem, zum Passa, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest gesungen. Da mussten ja alle Männer ab 13 Jahren aus dem ganzen Land Israel nach Jerusalem zum Fest kommen. Die Frauen, denen war es freigestellt, das hängt zusammen mit den Kindern und den Verpflichtungen in dieser Hinsicht, aber die durften auch mit, wenn es geht, wenn es ging. Und auf dieser Reise nach Jerusalem, da hat man immer diese Psalmen gesungen. Wenn man das weiß, dann liest man zum Beispiel Psalm 122 mit einem ganz anderen Hintergrund. Und wenn man denkt, der 12-jährige Jesus, ja, kurz bevor er 13 wurde, wurde er schon mitgenommen. Ab 13 war es dann obligatorisch. Lukas 2. Er hat mit den Leuten von Nazareth auf dem Weg nach Jerusalem, hat er mitgesungen, Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. So ergreifend. Und dann blieb ja der 12-jährige Jesus im Tempel. Der 12-jährige Jesus hat auch diesen Psalm mitgesungen auf der Reise nach Jerusalem. Und dann im Tempel sagt er den erschreckten Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er liebte den Tempel, das Haus des Vaters in Jerusalem. Diese Psalmen wurden immer auf der Reise mit Flötenbegleitung gesungen. Jesaja 30, Vers 29. Es gibt alphabetische Psalmen. Das sind also Psalmen, die im Grundtext nach dem Alphabet aufgebaut sind. Psalm 9 und 10, zusammen eine Einheit übrigens. Psalm 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. 119 besteht aus 22 Strophen, 8 Verse. Die ersten 8 Verse beginnen immer mit dem ersten Buchstaben, Aleph. Die zweiten 8 Verse immer mit Bet und so geht das durch das ganze Alphabet. Circa ein Drittel der etwa 360 direkten Zitate des Alten Testaments im Neuen Testament stammen aus dem Buch der Psalmen. Das zeigt, wie wichtig die Psalmen für das Neue Testament sind. Die Psalmen nehmen Bezug auf die frühere Heilsgeschichte, auf 1. Mose, auf 2. Mose und so weiter, auf Josua, Samuel, Könige, Chronik. Und das zeigt, wie die Glaubensgefühle verankert waren in der Geschichte. Es waren nicht irgendwelche Spekulationen, sondern der gefühlsmäßige Glaube ist in der Tatsache der Heilsgeschichte verankert. 26 Mal findet man den Ausdruck in den Psalmen glückselig. So beginnt Psalm 1. Also, wenn jemand traurig ist, kann er einmal alle 26 Stellen nachlesen, nachsuchen und dann weiß man, wie man glückselig wird. Noch ganz kurz zum Schluss. In manchen Psalmen hat man die Überschrift dem Vorsänger oder dem Chorleiter, hebräisch Lamnatzeach. Das bedeutet einfach für den Dirigenten, der den Tempelchor leitete. In manchen Psalmen finden wir das Wort Selah. Das bedeutet Pause mit musikalischem Zwischenspiel. Also die Sänger schweigen und es geht nur instrumental weiter. Das war dazu angetan, um über das bereits Gehörte nachzudenken. Mit feiner musikalischer Untermalung. Dann gibt es, wie ich da aufgeführt habe, eine ganze Reihe von Psalmen, die haben im Titel Maskil. Das bedeutet Lehrgedicht. Die sind also ganz besonders dazu gegeben, um Einfältige zu Verständigen zu machen. Die Verständigen der Endzeit werden im Buch Daniel, Kapitel 11 und 12, genannt die Maskilin, die Verständigen. Und das Wort Gottes will uns eben zu solchen Verständigen machen, die mit der Heiligen Schrift verbunden sind und aus der Heiligen Schrift heraus leben. So, das war eine kleine Einführung in das Buch der Psalmen.